Gestern hatten wir den Mitarbeitertag hier in der Gemeinde. Es wurde vorhin schon angesprochen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht von diesem Tag. Der stand unter dem Thema die Chancen einer wachsenden Gemeinde ergreifen. Thorsten Frommer, hier Pastor der FEG Gießen, der hat uns durch diesen Tag geführt und Impulse gegeben. Circa 40 bis 50 Leute waren da und wir hatten einen wirklich guten gemeinsamen Tag. Blätter mal so ein bisschen weiter, da kommen noch so ein paar Eindrücke. Ja, so 4, 5 Bilder habe ich mal reingestellt. Seht ihr, waren wir auch ganz aktiv. Ja. Ja. Und nochmal eins weiter. Am Anfang dieses Tages, so recht am Anfang, haben wir eine Aufgabe mitbekommen. Und zwar, wir sollten in einer ganz schlichten Form von 2 Bildern einmal versuchen wahrzunehmen in der Gruppe, wie war das mit der Gemeinde vor circa 5 Jahren und wie empfinden wir es heute in der Gemeinde. Und deswegen kam hier so der rote Strich dadurch, ist so die Mittellinie. Man muss dazu wissen, diejenigen, die jetzt als Gäste da sind, so die Geschichte der Gemeinde noch nicht kennen, das hat in den letzten 5 Jahren auch Veränderungen gegeben. Also die Gemeinde ist erst 2011 hier in dieses Haus gezogen. Deswegen waren bei vielen Bildern auch immer Häuser mit drin. Und auf der linken Seite, das war das alte Gemeindehaus, eine Straße vorweg, ein schmaler Eingang, dahinter ein Haus. Vor dem Schild, vor der Straße steht so ein Schild, halten verboten, noch nicht mal parken, halten verboten. Hinter dem Gemeindehaus oben, da soll ein Zug darstellen, der immer durchgefahren ist, hatte man den Eindruck. Und rechts dann, auf der anderen Seite, das Bild von heute. Können nicht alle lesen, können nicht alle sehen. Ist auch nicht so schlimm. Ich will nur ein bisschen mal Interesse wecken. Wir haben im kleinen Saal, der ist nach dem Gottesdienst auch geöffnet, da sind auch Leute da, die können euch weiter auch einweisen, diesen Tag mal dargestellt in verschiedenen Bereichen. Bitte informiert euch doch mal. Schaut mal rein, was wir den Tag über gemacht haben, welche Impulse wir aufgenommen haben, viele andere Skizzen und Grafiken sind noch da drin, was aufgeschrieben. Es ist recht interessant, einfach da mal reinzuschauen, zu gucken, was war. Aber wenn man die beiden Bilder sieht, die hier gegenüberstellt, dann nimmt man sehr schnell wahr, da hat sich was verändert. Okay, das ist zunächst einmal das Gebäude, deswegen kommen die Gebäude auch mit drauf, die haben sich verändert. Ja, das ist so, aber es ist bei weitem nicht nur das Gebäude. Es ist auch vieles von dem, was wir so wahrnehmen, andere Bereiche, Tätigkeiten, Außenwahrnehmung in der Gemeinde und nicht zuletzt einfach auch Veränderungen bei Menschen. Viele Menschen haben in den letzten Jahren Kontakt zur Gemeinde gefunden. Manche sind in der Gemeinde aufgefangen worden, andere, die heimatlos waren, haben eine Heimat gefunden. Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, haben sich taufen lassen oder wurden in der Gemeinde aufgenommen. Nächsten Sonntag werden wir wieder einige Personen in der Gemeinde aufnehmen. Doch Veränderung bedeutet nicht nur, und da will ich gerade mal weiterführen, bedeutet nicht nur ein Mehr von dem, was immer schon war, sondern Veränderung hat, wie das Wort auch selbst so zum Ausdruck bringt, auch was mit anders zu tun. Und die junge Gemeinde in Jerusalem, die erlebte diesen Zusammenhang zwischen Veränderung und anders auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise. Und dazu lese ich uns mal diesen Predigttext aus Apostelgeschichte 6, ab Vers 1. Dort heißt es, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus den griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Ich glaube, da muss ich kurz zum Hintergrund was erklären. Jerusalem, das war so etwas wie ein ganz großer Anziehungspunkt in der damaligen Zeit, gerade für Juden. Sie erwarteten den Messias. Und wenn er kommt, hatten die Propheten gesagt, dann die alttestamentlichen Propheten, dann wird er in Jerusalem erscheinen. Und darum war es so, dass gerade Leute, die älter geworden waren, wir würden jetzt sagen, so in den Ruhestand gehen, die zog es dann automatisch nach Jerusalem. Die hatten also im gewissen Sinne in der Stadt eine Überbevölkerung an älteren Leuten. Weil alle wollten dort sein, wenn der Messias kommt, gleich an Ordnungsstelle. Und dazu lösten sie so ein bisschen so ein Rentensystem, wie wir heute haben, gab es ja damals nicht. Dazu brachten sie also etwas mit, was sie im Laufe des Lebens so erarbeitet hatten. Das haben sie dann wieder in Geld eingelöst und haben es dann mit nach Jerusalem gebracht und gedacht davon, und davon können wir leben in unserem Lebensabend. Nun ging das ja manchmal gut, aber manchmal eben auch nicht. Und dann konnte es sein, dass der Ehepartner stirbt, dann war die Grundlage zum Teil weg oder halt das Geld ging alle. Und so hatte Jerusalem eine Armenfürsorge, könnte man sagen, eingerichtet. Zweimal in der Woche gab es warme Suppe. Für jeden, der bedürftig war. Und das hatten die Christen sich abgeguckt und hatten festgestellt, das ist eine ganz sinnvolle Sache. Und wir dehnen das aus. Wir machen das nicht nur zweimal in der Woche, diese diakonische Arbeit, wir machen das jeden Tag. Das ist der Hintergrund. Und dann wird beschrieben, dann wuchs die Gemeinde, es werden immer mehr. Und dann ist ein Teil der Gemeinde, der aus diesen griechischsprachigen Ländern kommt, Juden aus griechischsprachigen Ländern, die stellen fest, wir werden dabei nicht so berücksichtigt, insbesondere die Witwen. Also Personen, bei denen die Männer dann nicht mehr da waren und die Männer waren immer die, nach vorne gingen. War das nur damals so? Oder heute? Auf jeden Fall, die Witwen fühlten sich benachteiligt. Eine Gruppe der griechischsprachigen Juden meldet sich hier zu Wort. Wer gestern bei dem Mitarbeitertag war, der wird hier so eine erste Parallele feststellen. Die Gemeinde in Jerusalem, die überschaubar war, auf einmal gibt es in dieser Gesamtgemeinde andere Gruppierungen, die sich formieren. Gestern haben wir dazu gesagt, aus einer Einzellergemeinde wird jetzt eine gedehnte Zelle, nahezu mehrere Zellen. Es gibt andere Gruppen darin, die kommen zur Sprache, weil die Gemeinde größer wird. Ein ganz natürliches Geschehen, ganz natürliches Empfinden. Und die bringen sich zur Sprache, ohne dass irgendjemand eine böse Absicht hat. Sie kommen an eine Grenze und die Grenze haben sie wahrgenommen, jetzt funktioniert es nicht mehr so richtig. Und das benennen sie. Und jetzt lese ich mal weiter ab Vers 2. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, also die 12, die Apostel. Sie erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen wollen. Was geschieht hier? Hier geschieht so etwas wie eine Selbstreflexion der Apostel über ihre Tätigkeit. Sie erkennen für sich ein Defizit in ihrer Verantwortung, die sie wahrgenommen haben. Sie erkennen das Defizit und sie benennen es gegenüber der Gemeinde. Sie rufen die ganze Gemeinde zusammen und sie benennen es dort. Mir fällt dabei nochmal auf, wie gesund doch das Verhältnis untereinander in dieser Gemeinde ist. Da kann man auch die anderen darauf aufmerksam machen, du, ich habe hier ein Defizit. Und weil ich dieses Defizit habe, schlägt sich das auf alle anderen auch nieder. Wir kommen gemeinsam an unsere Grenzen. Zunächst, ein Problem, wie gesagt, kann bekannt benannt werden hier. Ich habe bewusst mal hier in der Übersetzung an dem Beamer die neue Genfer Übersetzung gewählt. Hier kommt es nochmal ganz auch deutlich heraus, wie vorsichtig und frei von persönlicher Anschuldigung das Problem hier zur Sprache kommt, das die Gemeinde hat. Dann aber auch, die Apostel, die fangen nicht an, als Leiter sich zu rechtfertigen oder irgendwie giftig zu agieren gegen die Leute, die gesagt haben, hör mal, hier stimmt was nicht. Alle Gruppierungen bringen zum Ausdruck, sich mit der Schwierigkeit, die vorhanden ist, angemessen beschäftigen zu wollen. Und ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich war schon in einigen Gemeinden und ich habe auch in den Tätigkeiten, ich mache manchmal solche Beratungstätigkeiten, auch für andere Gemeinden, das vielerorts anders erlebt. Da gibt es auch in Gemeinden Machtstrukturen. Da gibt es fromme Intrigen, wo der eine versucht, den anderen oder eine Großfamilie versucht, die anderen auszuspielen oder wie auch immer. Und vielleicht so dachte ich, ist das ein Stück dieses Segensgeheimnis, was wir hier in der FEG hier in Dillenburg so erleben, dass wir ähnlich ticken wie die Gemeinde in Jerusalem. Das ist mein Eindruck. Wir ticken da ähnlich. Zumindest nehme ich das sehr wohlwollend wahr. Zum Beispiel, ich komme wieder gestern auf diesen Mitarbeitertag zurück. Ein exzellentes Beispiel für diese Grundhaltung, die hier in Jerusalem auch so zum Ausdruck kommt. Selbst Thorsten Frommer, der Referent des Tages aus der FEG Gießen, der kam im Nachgespräch dann zu mir und er benannte das nochmals. Diese Art des Umgangs, den wir haben, das ist ein Umgang, da liegt Segen drauf. Das ist ein biblisches Prinzip. Seid darauf bedacht, die Einheit zu bewahren. Das konnte man gestern so schön sehen. Das sagt Gottes Wort. Und wenn wir das umsetzen, das tut uns selbst als Gemeinde gut. Oder achtet einander in Liebe aufeinander. Aber ich lese uns zunächst mal den Bibeltext bis zu Ende vor und dann komme ich nochmal auf einige Punkte hier zurück. Ich lese ab Vers 3 weiter. Seht euch daher, liebe Geschwister, so heißt es in Apostelgeschichte 6, in eurer Mitte nach 7 Männer um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Und dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ diese Männer vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Und die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Soweit der Bibeltext. Ich habe den ersten Hauptgedanken dazu auch mal überschrieben. Auch schöne Veränderungen stellen uns vor Herausforderungen. Auch schöne Veränderungen stellen uns vor Herausforderungen. Ich sagte schon, durch das Mehr an Personen, was diese Gemeinde dort in Jerusalem erlebte, war das Beziehungsgeflecht untereinander in eine schiefe Ebene geraten. Man könnte sagen, es ist einfach unübersichtlich geworden in der Gemeinde. Nüchtern betrachtet ist das reine soziologische Folge auch. Wenn es einfach mehr Leute werden, dann sieht man nicht mehr alle gleichzeitig und nimmt man wahr. Das wird einigen hier wahrscheinlich auch so gehen, wenn ich am Gottesdienst nach dem Ende des Gottesdienstes fragen würde, wer war denn alle da? War der oder die da? neben den ganzen Gästen, die da sind, haben wir bestimmt auch andere Personen übersehen. Jo, das kommt vor. Aber es ist auch die Aufgabe, in diese Unübersichtlichkeit auch wieder eine gewisse Übersichtlichkeit hineinzubringen. Eine christliche Gemeinde bedarf von ihrem Wesen her des Anteilnehmens und des Anteilgebens. Das gilt ganz unabhängig einer Personenzahl. Nur die Art und Weise, wie das geschieht, das ist manchmal sehr unterschiedlich. Auch wir hier als FEG hier in Dillenburg, wir sind Leib Christi. Leib Christi, in einem Beziehungsgeflecht stehen wir miteinander. So wie der menschliche Körper auch einfach Verbindung zueinander hat, so hat sich das Gott auch gedacht, auch für uns. Doch die Art und Weise, wie das geschieht, das verändert sich auch im Zusammenhang der Größe der Gemeinde. Ein Mehr an Personen bringt es mit sich, dass man mit einer zunehmenden Personengruppe nicht mehr so auf Tuchfühlung, nicht mehr so familiär ist. Das kann man einerseits gewiss als Verlust sehen. Aber andere sehen das vielleicht als auch ein Gewinn, als Entlastung, das auch wahrzunehmen. Zum Problem wird es nur, wenn, so wie anfangs hier beschrieben in Apostelgeschichte 6, die Gemeinde darauf nicht reagiert. Und dabei gibt es aber Grundregeln, die schon im Alten Testament bei Mose und aber auch hier so zum Tragen kommen. Eine dieser Grundregeln habe ich mal so formuliert. Wer größer wird, muss im Kleinerwerden wachsen. Wer größer wird, muss im Kleinerwerden wachsen. Okay, das Wortspiel, das mag jetzt mal zunächst mal befremdend klingen, soll so ein Stück weit auch, dann bleibt es eher hängen. Aber der Hintergrund ist ganz einfach. Das kennen wir schon bei den Kindern. Wenn sie was auf dem Teller haben und der Brocken zu groß ist zum Einmalessen, dann sollen sie nicht komplett in den Mund schieben, dann sagt nur, teil das doch mal. Mach die Brocken doch kleiner. Dann kannst du sie essen. Wir brauchen aber kleinere, überschaubare Einheiten. Die Apostel hier in Jerusalem, die starten keinen Appell an die ganze Gemeinde, nun mal ein bisschen achtsamer miteinander umzugehen. Sie machen was anderes. Sie schaffen Zuständigkeiten in kleineren Einheiten. Sie stellen sozusagen diese Übersichtlichkeiten wieder her. Sie schaffen Zuordnung. Ich glaube, das ist ein Geschehen, das auch für uns nicht unbekannt ist. Wenn ich nur mal aus den letzten Jahren so einige Beispiele herausgreife, das wird uns deutlich werden. Wir haben, ich greife mal so exemplarisch so ein paar Dinge aus diesen letzten 2 Jahren, die ich dann überblicke, heraus. Davor gibt es auch schon Dinge, die sich da in diese Richtung natürlich gehen. Wir haben vor einiger Zeit Mentoren eingeführt, also so Wegbegleiter. Wegbegleiter für Menschen, die in die Gemeinde aufgenommen werden. Sie sollen sich nicht alleine fühlen, sondern sie sollen jemanden an der Seite haben, den sie alles fragen können, der mit ihnen geht, der auch sich um ihr geistliches Leben ein Stück kümmert, der für diese Person auch betet. Dann haben wir dieses Angebot erweitert auf Leute, die sich taufen lassen. Und dann nochmal erweitert. Mentorenschaft in Form von Kleingruppen für Jugendliche, die zum Glauben gekommen sind. Da haben wir letzten Herbst extra so eine 2 Gruppen gegründet. Eine Gruppe nur für Jungs und eine Gruppe nur für Mädchen. Um solche eine Begleitung hineinzukommen. Und dann hatte ich ein Erlebnis, das hat mich sehr gefreut. Wir saßen vor einiger Zeit zusammen und zwar mit der Gruppe von Eltern, die ihre kleinen Kinder segnen lassen wollten. Und dann kam aus der Gruppe der Eltern der Wunsch, dass sie sagten, sag mal, Lothar, können wir das nicht sowas einrichten, dass wir sowas haben wie Gebetspaten für unsere Kinder und für uns als junge Familien. Da dachte ich, ja, verstanden. Da haben Christen das christliche Prinzip verstanden. Anteil nehmen aneinander. Sie haben es verinnerlicht. Das war ihr Wunsch. Sie wollten es selbst auch noch mal konkreter werden lassen. Sie wollten es umsetzen. Ein anderes Beispiel, ganz aktuell. Morgen. Morgen am Montagabend also wird etwas starten, was auch in diese Richtung hineingeht. Wir werden nämlich mit einem neuen Hauskreiskonzept, mit einem ergänzenden Hauskreiskonzept starten. Ich glaube, heute sind einige hier, jetzt bin ich mal so frech, völlig unabgesprochen. Ich weiß nicht, ob die Sarah Hernandez da ist. Dann ist sie einfach mal aufstehen, Moment. Die Ulrike und der Winfried Kretz und dann der Ulrike und Uwe Happel und mit der Sarah, die ist dann heute nicht da. Dankeschön. Ja, seid wir. Ja, danke euch. Ihr werdet morgen einen neuen Hauskreis starten. Wir haben den mal genannt, den Newcomer-Hauskreis. Dieser Kreis ist ergänzend zu dem bestehenden Hauskreiskonzept, was wir haben, für Leute gedacht, die relativ neu in die Gemeinde hineinkommen und die sowas suchen wie so einen festen Gesprächskreis um das Wort Gottes. Das ist ein Kreis, aber auch, bei dem sich nicht unbedingt diejenigen treffen sollten, die schon 15 Jahre Erfahrung als Christ mitgebracht haben. Aber es ist die Möglichkeit, die Chance, in der kleineren Einheit ganz konkret Beziehungen zu knüpfen, rund um das Wort Gottes, rund um biblische Botschaft. Oder Beispiele aus anderen Generationen, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lang mache, aber wir haben vor gut einem Jahr die Seniorenarbeit wieder versucht, deutlicher zu fördern, zu intensivieren. Dazu gehört monatliches Treffen genauso wie das Angebot der Seniorenwanderung. Und nicht von ungefähr hat sich der vorwiegend von älteren Personen besuchte Bibelkreis in den letzten Monaten anderen Raum suchen müssen, weil der letzte zu klein wurde. Merkt ihr, wir versuchen, Beziehungsebenen zu bauen, Strukturen zu haben rund um das Wort Gottes, die kleine Einheiten bilden. Genau das Bedürfnis, was in Jerusalem auch da war und was zu dem Defizit geführt hat, wo die Apostel darauf reagierten, kleinere Zuständigkeiten zu schaffen. Eine zweite Grundregel. Verantwortung muss delegiert werden, wenn Wachstum weiter auf einem guten Weg voranschreiten soll. Verantwortung muss delegiert werden. Klar, dieser Bibeltext für Bibelkenner ist Apostelgeschichte 6, der Anfang, der klassische Text dafür, dass man sagt, es werden andere Leitungsebenen eingerichtet. Ja, aus heutiger Sicht mag das auch ganz geläufig sein, weil uns das nicht unbekannt ist. Verantwortung will delegiert werden. Aber für die damalige Gemeinde, und aus der heraus wird das ja berichtet, für die damalige Gemeinde war das ein richtiger Paradigmenwechsel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hatte diesen 12 Männern, den 11 waren es noch, ne? Und einer wurde noch nachgewählt, der war die ganze Zeit, musste er schon mit Jesus gegangen sein. Jesus hatte diesen Männern, diesen Kreis, die Leitung anbefohlen. Und jetzt sagten dieser Kreis, auf den sich alle stützte, sagte, nee, wir machen das nicht alleine. Wir brauchen eure Hilfe dazu. Das ist ein Wechsel. Da musste man neu denken. Ja, kann es denn andere Leute geben, die auch leiten dürfen? In der Gemeinde Jesu Christi? Ja, sagten die Apostel. Die soll es geben, die muss es sogar geben. Sie haben einen ganzen Teil der Entscheidung an andere übertragen. Und die Gemeinde erlebt das auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie sie in diesen Veränderungsprozess, der damit von sich geht, wie sie damit einbezogen wird. Sie sollen gleich nicht nur nach einem, sondern sie sollen gleich nach 7 ganz anerkannten, geistig gereiften Personen Ausschau halten, die geschickt sind im Umgang mit anderen Personen. Die Apostel trauen als erstes mal der Gemeinde diese Kompetenz zu. Such dir sie. Ihr kennt sie. So ein Stück weit steht da auch dahinter, ihr kennt sie sogar besser als wir. Denn ihr habt ja viel mehr Kontakte hinein, als wir sie haben. Na gut, wenn wir heute schon dabei sind, dann berichte ich auch mal ein bisschen aus dem, worüber wir uns als Gemeindeleitung Gedanken machen. Ziehen sozusagen die Gemeinde auch mit ein. Gestern auf dem Mitarbeitertag wurde es schon angesprochen. Wir brauchen genau auf der Leitungsebene, die in unserem Bibeltext hier angesprochen ist, die Ebene der Diakone, wir nennen sie Arbeitsfeldleiter, wir brauchen da Ergänzung. Das Arbeitsfeld der Diakonie. Vor knapp einem Jahr haben wir beschlossen, sagen, ja, das wollen wir weiter ausbauen, das soll sich ausdehnen. Da sehen wir, dass sich was entwickelt da hinein. Es hat sich auch schon was entwickelt. Aber wir brauchen für dieses Arbeitsfeld noch einen Leiter. Können wir als Gemeinde da mal bitte konkret Ausschau halten, wer das sein kann? Apostelgeschichte 6. Können wir das machen? Genauso verhält es sich mit dem Bereich Öffentlichkeit und Evangelisation. Es gibt einige leitende Verantwortliche, die diese Arbeitsgruppen leiten, die in diesem Arbeitsfeld mit hineinfallen. Ja, schön ist das. Roland war vorhin hier, habt ihr also gesehen. Einer von diesen. Aber bisher gibt es noch keine Person, die das ganze Arbeitsfeld zusammenführt und ausrichtet. Könnt ihr das bitte als Gemeinde, können wir das mitnehmen in das Gebet? Gerne könnt ihr uns als Gemeindeleitung auch Personen vorschlagen, so wie in unserem Bibeltext beschrieben. Ich glaube, die Aufzählung, die ließe sich fortführen, doch das wäre zu viel. Und Gemeindemitglieder sind über Gemeindeversammlungen auch darüber informiert. Oder? In der seit kurzem herausgegebenen wöchentlichen Gebetsmail, übrigens wieder so ein Punkt, mit kleineren Einheiten Informationen hineinzuschaffen, Beziehungen, Gebet zu stärken. Gernot Pfeiffer hat das übernommen. Jede Woche, freitags kommen die raus. Kurze Gebetsinformationen. Da könnt ihr darüber informiert werden und mitbeten. Abschließend noch einen zweiten, kürzeren Gedanken. Aus dem Hindernis wurde ein Beschleuniger der Gemeindeentwicklung. So habe ich das mal überschrieben. Aus dem Hindernis wurde ein Beschleuniger. Wie heißt es hier zum Schluss unseres Bibeltextes in Vers 7? Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Können wir uns vorstellen, was das für eine Grundstimmung für die Gemeinde bedeutete? Schön ist das doch, dabei zu sein, das mitzuerleben. Wenn sich Gemeinde so entwickeln kann, und ich weiß, es sind viele hier, die sich auch darüber freuen, wie Gemeinde sich hier auch entwickeln darf. Aber keiner komme doch auf den Gedanken, das wäre nun menschliches Machwerk. Das wäre für uns genauso absurd wie für die Gemeinde in Jerusalem damals, sowas zu denken. Sorry. So eine Person hat irgendwie die geistlichen Grundgesetze nicht verstanden. Nur der Geist Gottes spricht eben Menschen an. So an, dass sie zur Sündenerkenntnis kommen. So an, dass sie gewillt sind, Gottes Kinder zu werden. Das ist ausschließlich sein Wirken. Punkt. Basta. Schluss. Aber wir dürfen als Menschen so etwas sein wie Hände, Füße und Mund, die dieser Geist Gottes gebrauchen will. Genau das hat die Gemeinde in Jerusalem auch getan. Genau das. Sie hat durch ihr Verhalten zu einem, ich nenne es mal so ein bisschen flapsig, sich brauchbaren Werkzeug für das Wort Gottes gemacht. Brauchbar, weil sie sich eben auf diese Veränderung eingestellt hat und richtige Schritte gegangen ist. Die geistliche Leitung ist als richtigen Schritt bei der Konzentration auf den geistlichen Aufgaben auch geblieben. Sie hat der, ich nenne das mal so, wie der Versuchung widerstanden, ihre Aufgaben zu überdehnen. Und wenn wir schon dabei sind, dann sage ich dazu auch noch was. An dieser Versuchung habe ich zu knapsen. Wir haben so viel organisatorische, administrative Aufgaben zu erledigen. Gerade bei den Pastoren, aber auch bei den sonstigen Gemeindeleitungsmitgliedern bleiben sie hängen. Das ist geistlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Nee. Wir werden in absehbarer Zeit auch hier Veränderungen, Entlastungen einleiten müssen. Wir brauchen sie einfach, damit aus dem Hindernis ein Beschleuniger wird. Ich kann das jetzt noch nicht im Einzelnen ausführen. Am Mitarbeitertag klang das gestern auch schon so ein bisschen an. Es kam aus der Gruppe selbst heraus. Aber eigentlich ist es doch eine Binsenweisheit, oder? Die Zeit hat man nur einmal zur Verfügung. Entweder benutze ich sie als Pastor, um Flyer zu erstellen, oder ich benutze sie, um mit Menschen in Aktion zu sein. In der Leitung, Mitarbeitern, in der Jüngerschaftsschulung, in der Seelsorge. Ich habe sie nur einmal. Was meint ihr, was wäre im Sinne von Apostelgeschichte 6 für unsere Gemeinde und vielleicht auch für meine Person an dem Punkt segensreicher? Aber da will ich nicht nur bei mir hängen bleiben. Gleiches oder Ähnliches könnten jetzt die einzelnen Gemeindeleitungsmitglieder für sich auch selbst ausführen, was das bedeutet. Ich komme zum Schluss. Ich erkenne in dem Text in der Apostelgeschichte 6, wenn ich ihn lese, eine große Sehnsucht. Guckt mal, wie es schließt. Und die Botschaft Gottes, nicht die Person, sondern die Botschaft Gottes, die breitet sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger stieg sprunghaft an. Guckt mal, was liegt doch darin, wenn sie so etwas gestalten kann. Wenn wir dem Geist Gottes so Raum geben können, dass er eben so wirkt, dass die Hindernisse zu Beschleunigern werden. Dass wir bereit sind, auch die Hindernisse, wo sie sich zeigen, wo sie sich ergeben, aus dem Weg zu räumen. Sie umfunktionieren und zu sagen, Herr, guck mal, hier sind wir. Wir können das nicht machen, aber hier sind unsere Hände, hier ist unser Mund. Gebrauche du das. Und gebrauche du das, wie das für diese Gemeinde so richtig ist. Gebrauch es an anderen Menschen. Gebrauch es dazu, dass dein Reich groß werde. Gebrauch es dazu, dass du verherrlicht wirst. Gebrauch es dazu, dass doch wieder und endlich wieder und immer mehr auch Menschen wegkommen von, ja, sie gehen doch alleine verloren. Menschen leben doch in der unvergebenen Sünde, wenn du sie nicht ihnen vergibst. Gib doch, dass das geschieht. Und gib doch, dass Menschen dann im Glauben in der Verbindung zu dir wachsen. Herr, hier sind unsere Hände, hier ist unser Mund. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich danken dafür, dass dein Geist es selbst ist, der wirkt. Alles, was zum Heil notwendig ist. Und trotzdem hast du und dein Vater es einfach so festgemacht, dass du uns als Menschen auch gebrauchen möchtest, als deine Werkzeuge, durch die du sprechen möchtest auch. Bei aller Fehlerhaftigkeit und bei allem, was vielleicht schwankend ist. Aber du hast dir das vorgenommen, du tust es. Und da sind wir mittendrin. Danke für das, was wir erleben konnten, auch in den letzten Zeiten hier in der Gemeinde, viele Jahre schon. Danke auch, dass es dieses Wirken nicht vorbei sein wird, sondern es weitergeht, weil du eben zugesagt hast, dass dein Reich gebaut wird. Und wir stehen mittendrin. Herr, aber lass uns doch immer wieder neu als Gemeinde und als Einzelne bedenken, wo jetzt genau unser Platz ist und wie der sich gestaltet. Auch in einer sich verändernden Gemeinde. Dass wir bereit sind, auch unsere Positionen zu verändern, zu erfragen von dir, was ist denn jetzt angebracht, wo wir uns positionieren sollen, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen. Herr, und dazu brauchen wir wirklich deine Weisheit. Und ich bitte dich dafür, dass du sie schickst, auch in bezüglich dieser Fragen, die ich angesprochen habe, auch in den Mitarbeiterschaften, an den offenen Punkten, die benannt, auch heute so benannt wurden. Herr, dass wir wirklich in deiner Weisheit weitergehen können, nächste Schritte gehen können. Dazu segne du uns als Gemeinde, dass es dient zum Aufbau und zur Verherrlichung deines großen Namens und dich, Jesus Christus, als den Sohn Gottes, so mitten dabei zu haben. Amen.